Wer gerne mitlesen möchte, darf aufschlagen den Epheserbrief, Kapitel 1. Der Epheserbrief, Kapitel 1. Ich fange an zu lesen mit Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Soweit zunächst. Dies sind einleitende Worte zu einem sehr reichen Text über unsere Erlösung, über unsere Rettung. Der Apostel Paulus nimmt uns in diesem ersten Teil des Epheserbriefes mit in den Himmel. Warum? Weil dort unser Wohnsitz ist. Wir haben nach Kapitel 2 dieses Briefes Wohnung aufgenommen bei Gott im Himmel. In der Bibel ist es nicht so wie in unseren Häusern. Da hat es den Parterre, dann hat es den ersten Stock, den zweiten Stock und möglicherweise einen dritten. Das heißt, eine Wohnebene über der anderen. In der Bibel ist es nicht so, dass die Erde Parterre gleichsam wäre und dann der Luftraum, erster Stock, und der Himmel, in dem Gott lebt, der dritte Stock, oder der zweite, Entschuldigung. Sondern der Himmel ist hier auf der Erde. Wir erleben das nicht immer so. Wir meinen, wir würden manchmal praktisch in der Hölle leben, so schwierig ist es, so schlimm. Aber Gott ist nicht weit weg. Er ist nicht oben in einem anderen Stockwerk. Manchmal spotten die freisinnigen Theologen und fragen, wie lange hat Jesus gereist, als er gen Himmel fuhr? Wie lange brauchte es, bis er ankam? Er war dort, bevor er wegging. In Kapitel 3 des Johannes-Evangeliums sagt er, er sei im Himmel. Er spricht vom Menschensohn, der im Himmel ist. Er brauchte nicht weit weg zu reisen. Er wurde den Augen seiner Jünger entzogen, und so steht es wohl auch geschrieben. Aber er musste nicht auffahren, um in den Himmel zu kommen. Er war immer im Himmel. Im Alten Testament lesen wir in einer Geschichte von Elisa, dem Propheten, der in Dothan sich aufhielt. Die Syrer suchten ihn und sie hörten, er sei in Dothan. So umzingelten sie die Stadt. Elisa hatte einen Gehilfe. Und dieser sah die Truppen und bekam es mit der Angst zu tun und rief dem Elisa zu. Der Elisa blieb ganz ruhig und betete, Herr, tu ihm die Augen auf. Da sah der Gehilfe einen zweiten Satz von Truppen. Diese waren unmittelbar um die Stadt herum, zwischen den Syrern und der Stadt. Da wurde er natürlich ruhig. Die himmlischen Truppen waren die himmlischen Heere, die immer da waren. Elisa betete nicht, dass sie kommen sollten. Elisa betete nur, dass ihm die Augen geöffnet würden. Jesus ist hier heute Abend. Seine Engel sind hier. Die himmlische Welt ist mit der irdischen verwoben, ineinander. Der Himmel ist nicht weit weg und Gott ist nie weit weg. Er ist übrigens allgegenwärtig, sowieso. Wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen in himmlischen Bereichen. Und diese Bereiche sind um uns her. Wir wohnen allerdings im Körper und so erleben wir diese Welt in einem gewissen Sinne mehr als die andere Welt. Aber der Apostel Paulus will, dass wir die andere Welt, dass wir sie mehr gewahr werden, dass uns das mehr aufgeht, dass wir nicht nur in dieser Welt leben, sondern in einer anderen. Und das geschieht, das können wir fördern, das Bewusstsein um die andere Welt, nicht durch Gefühle, nicht durch Empfindungen, nicht durch animierenden Gottesdienste, nicht durch irgendwelche anderen Erfahrungen, sondern durch das Wort Gottes. Wir spüren nicht die andere Welt oder wir erfahren sie nicht mit einem oder mehr unserer fünf Sinne. Bekanntlich haben wir fünf in unserem Körper, mit dem wir unsere Umwelt erleben. Sehen, hören, fühlen, riechen und so schmecken. Wir erleben also unsere Umwelt durch diese Sinne. Wollen wir uns des Himmels gewahr sein, dann gilt es, sich mit dieser Welt zu befassen. Und das tun wir im Wort Gottes. Die Bibel lehrt uns, dass Gottes Geist in unserem Geist wohnt. Und unser Geist ist ein denkender Geist. Die Bibel spricht in Epheser Kapitel 4 vom Geist unseres Denkens, unseres Denkvermögens. Es gibt eine irreführende Auffassung über Herz und Denken. Man soll nicht mit dem Kopf glauben, sondern mit dem Herzen. Das lehrt die Bibel nicht. Das Herz liegt nicht 18 Zentimeter tiefer als der Kopf. Das Herz, unser körperliches Herz ist hier in der Brust. Aber unser geistliches Herz ist einfach wir selbst, der innere Mensch, unser Geist, unsere Seele. Es gibt einige Ausdrücke, die kann man auswechseln und gebrauchen. Innerer Mensch, Seele, Geist, Herz. Das ist alles dasselbe in einem gewissen Sinne, grundsätzlich. Herz wird oder kann gebraucht werden für unser Gewissen, das heißt für einen Teil des inneren Menschen. Unser Gewissen hat eine Ahnung von Gut und Böse und so weiter. Aber das, weil das Herz, der innere Mensch, dieses Gewissen in sich trägt, das ist in unserem Denken. Wir wissen um Gut und Böse. Wenn wir also Gott erleben wollen, wenn wir es mit ihm zu tun haben wollen und wir wollen uns bewusst werden, dass wir in der himmlischen Welt leben, dann haben wir uns mit seinem Wort zu befassen, das unseren Kopf erreicht. Denn unser Kopf ist in unserem Herzen. Das biblische Herz des Menschen ist nicht nur ein empfindendes, sondern ein denkendes Herz. Die ganze Persönlichkeit ist Herz. Wir selbst sind Herz, wohnend in einem Körper, in einem Leib, in einem Gefäß. Und wir sollten uns vielmehr dessen bewusst sein, dass wir mit unseren Gedanken Gottes Wort hören. Jetzt, wo ihr da sitzt und zuhört, wie ich spreche, wenn ich Gottes Wort lese, dann kommt es an euer Ohr, und das Ohr ist die Tür zum Kopf. Und hier im Kopf hört ihr, was ich sage, und denkt darüber. Und so wirkt der Heilige Geist in diesem Wort, das in meine Gedanken hineingekommen ist. Die Bibel lehrt uns, dass wir dann nachdenken sollen, nicht nur während wir hören, sondern hinterher. Das soll überlegt werden, wie die Maria das tat. Sie bewegte diese Worte, die sie gehört hatte, in ihrem Innern. Sie dachte darüber nach. Und da ist der Heilige Geist dabei, um das uns Wirklichkeit zu machen. Je länger wir und je mehr wir über Gottes Wort und Gottes Gedanken, die hier liegen, nachdenken, je mehr sind wir uns der geistlichen Welt bewusst und sind dort zu Hause. Und es ist dann leichter zu beten, weil wir ja die ganze Zeit mit Gott zu tun gehabt haben. Jetzt, während ich spreche, könnt ihr beten. Ich kann beten, während ich spreche. Der ganze Tag kann im Gebet gebettet sein. Und so leben wir im Himmlischen, wie Paulus in Epheser 2 es sagt. Das heißt, dieser Abschnitt, mit dem wir uns hier befassen, sehr langsam, Schritt für Schritt, aber dieser Abschnitt ist ausgezeichnet geeignet, um uns zu helfen, in der himmlischen Welt zu leben. Der ist gespickt voll von biblischen Wahrheiten. Jedes von diesen Wahrheiten hat große Bedeutung. Auch in der Heiligen Schrift wird eine solche Wahrheit immer wieder erwähnt. Manchmal nehme ich mir die Zeit, über eine solche Wahrheit zu sprechen. Das habe ich in Steinbach in Kanada gemacht, als wir von der Erwählung sprachen. Paulus spricht von der Erwählung vor Gründung der Welt. Aber es gibt eine Erwählung in der Zeit. Als ich zu Jesus gerufen wurde und zu ihm kam, 1935, dann wurde ich erwählt in der Zeit. Was heißt das? Er wählte mich. Er nahm mich heraus aus meinem Sündenleben und versetzte mich, wie Paulus das in Kolosser 1 sagt, in das Königreich seines Sohnes, seiner Liebe. Er hat mich gewählt, das heißt herausgenommen und zu seinem Kind gemacht, mich verwandelt. Und das Ganze, was mit uns dann geschieht im Geistlichen, unsere Rettung, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass wir Gottes Kinder werden, dass wir Frieden mit ihm haben, dass unser Gewissen gereinigt ist, wir Vergebung der Schuld haben, wir gerechtfertigt werden. Alle diese Heilsthemen gehören zu der Erwählung, wenn wir zu Jesus Christus finden. Unsere Aufgabe ist es, Buße zu tun und zu glauben. Daraufhin erwählt er, das heißt, macht uns kostbar in seinen Augen. Und das tut er durch die Rettung. Das ist ein Paket. Und da kann man auflisten, was in diesem Paket ist, wie ich eben versucht zu tun habe. Der Apostel Paulus nimmt uns nun hinein in diese himmlische Welt, wo alle diese Tatsachen wohnen, wo Gott wohnt, der Heilige Geist, der Herr Jesus ist jetzt da, die Engel sind da. In diese Welt nimmt uns Paulus hinein. Warum? Um uns fähig zu machen, in dieser Welt zu leben. Denn nur Menschen, die im Inneren, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, im himmlischen Raum leben, von früh bis spät und auch in der Nacht, wenn wir träumen oder wenn wir erwachen und darüber mit ihm Gemeinschaft haben. Das heißt, wann immer wir wach sind und Gemeinschaft mit dem Herrn haben, leben wir in der himmlischen Welt. Und wenn wir das tun, dann sind wir imstande, den Versuchungen dieser Zeit, den Angriffen des Feindes, den Schwierigkeiten des Lebens entgegenzugehen, mit ihnen fertig zu werden. Wir alle erleben etwas, dem wir nicht gewachsen sind. Das wirft uns um, wirft uns manchmal zu Boden. Das hat der Apostel Paulus erlebt. In 2. Korinther 4 berichtet er davon. Er gebraucht 4 Ausdrücke. Und eins ist schlimmer als das andere. Und der 4. Ausdruck sagt, er bringt uns in die Horizontale, in die Waagerechte. Das heißt, wir sind am Boden, aber nicht verloren. Wir kommen nicht um, sagt er. Jedes Mal, wenn wir Schwierigkeiten haben, ob das in der leichteren Ebene ist, ob das in der letzten schwierigen Ebene ist, wo wir ganz schwach, hilflos am Boden liegen, ist Gottes Gnade immer noch ausreichend und er bewahrt uns. Paulus spricht von seinen Verfolgungen, von seinen Leiden, wenn er zu Timotheus schreibt. Und Timotheus sagt, er kennt diese, er war oft dabei. Und das schloss auch die Steinigung ein, die er einmal erlebte. Aber dann fügt der Apostel hinzu, aber aus dem allem rettete mich der Herr. Gott bewahrt uns nicht vor jeglichem Leid. Das hat er nie verheißen. Er hat nie verheißen, uns immer froh zu machen. Er hat uns Tränen verheißen. Jesus, ich weiß nicht, ob je berichtet wird, dass er gelacht hat. Aber dass er geweint hat, das wird berichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus viele Witze gemacht hat. Jesus kannte die Wichtigkeit der ganzen Ewigkeit. Er war Gott, der Ewige. Und wer es mit Jesus zu tun hat, der weiß um den Ernst der Ewigkeit und des Lebens. Und er weiß um die Schwierigkeiten dieses Lebens. Paulus sagt, Leiden werden keinem Christen erspart, keinem. Jeder erlebt Widerwärtigkeiten. Jeder. Das gehört dazu. Wir folgen einem leidenden Erlöser nach. Und er erlaubt es, dass wir hier geprüft werden. Aber wenn wir mit dem Auferstandenen leben, im Geiste, Gemeinschaft mit ihm haben, in Wort und Gebet, dann werden wir fähig, dann kann der Heilige Geist uns Kraft verleihen, die größten Schwierigkeiten zu erdulden, zu ertragen, ohne unterzugehen. Was heißt das, ohne unterzugehen? Das heißt zweierlei. Wenn du bewahrt bleibst in Schwierigkeiten, du kippst nicht um, du wirst nicht zornig gegen Gott, sondern du erduldest es, nimmst es an, kannst Ja sagen. Wie ein Bruder, den ich in der Schweiz kennenlernte, ein Geschäftsmann. Der hatte seine Frau verloren. Nicht lange darauf war ich in seiner Wohnung. Wir wollten wohl zusammen irgendwo hinfahren. Ich wartete. Ich schaute, ich war wohl im Wohnzimmer, und ich schaute zur Tür da und sah neben der Tür einen Spruch. 2 Wörter. Ja, Herr. Das hatte der Bruder offenbar gelernt zu sagen. Und das können wir sagen, wenn wir Schritt halten mit dem Herrn Jesus. Dann können wir lernen, Ja zu sagen. Also, wenn wir im Himmlischen wohnen, die Gemeinschaft mit dem Herrn kennen, dann sind wir imstande, den schwierigsten Situationen im Leben zu erdulden, standzuhalten. Deshalb, das ist ein Grund, weshalb der Apostel uns im ersten Teil des Epheserbriefes, in den Himmel hineinnimmt. Im zweiten Teil, Kapitel 4 bis 6, da sind wir wieder auf der Erde und dann gilt es, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Also, wir haben die ersten Verse gelesen. Wir sind erwählt worden, das heißt, wir sind kostbar erachtet, wir sind kostbar gemacht worden, wir sind geschätzt von unserem Erlöser. Er hat uns vorausgesehen, hat uns gedacht, bevor er die Welt überhaupt schuf, da dachte er an uns, jeder von uns ist ihm lieb. Wir sind Erwählte, wir sind kostbar in seinen Augen. Wir sind erwählt worden zu einem Zweck, für eine Aufgabe, damit wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Das ist Vers 4. In Vers 5 sagt er, er hat uns nämlich, das heißt im Blick darauf, dass wir heilig und liebevoll sein sollen, sagt er, schaut einmal, das hat er gemacht, weil er uns schon damals in der Ewigkeit vorherbestimmte, um seine Söhne und Töchter zu sein. Und das tat er nach seinem Wohlgefallen. Und das tat er durch Jesus Christus. Was heißt das? Das Gesetz, sagt der Apostel Paulus, sollte die Menschen vorbereiten auf das Kommen Jesu. Das Kommen Jesu war das eigentliche Ereignis, mit dem Gott es zu tun hat in der Bibel. Und im Alten Testament lesen wir, wie Gott Israel dafür vorbereitet hat. Und dazu trug das Gesetz bei. Die Kinder Israel waren in der Tat Kinder, sagt der Apostel. Sie waren ein lernendes Volk und sie sollten vorbereitet werden auf das Kommen Jesu. Gott hat nicht vor, uns als Kinder bleiben zu lassen. Das war auch nicht der Sinn bei Israel. Jesus Christus macht uns zu Söhnen, erwachsenen Söhnen und erwachsenen Töchtern in seiner Familie. Was sind Kinder? Kinder sind Wesen, die von Eltern geboren werden und ihnen ähnlich sind. Sie tragen Ähnlichkeit mit ihrer Quelle. Manchmal mit den Großeltern, aber immerhin fließt das Blut in den Adern der Kinder und prägt sie. Man kann die Züge der Eltern oft bei den Kindern merken, wenn sie heranwachsen. Wir sind aus Gott geboren durch seinen Geist. Sein Geist hat Gottes Leben in uns hineingebracht. Und nun tragen wir gleichsam, geistlich gesprochen, Gottes Blut oder Gottes Wesen in uns. Sein Geist ist das Gemeinsame. Sein Geist wohnt in uns und sein Geist wohnt in unserem Geist. Und Kraft dessen haben wir Leben, das Leben Gottes in uns. Und dieses Leben Gottes, lässt uns Gott ähnlich denken, sprechen und handeln. Kinder sind im Vorbereitungsstadium. Sie sollen erwachsen werden. Wenn wir wiedergeboren werden, sind wir sofort Erwachsene. Das lehrt die Heilige Schrift im Römerbrief. Das heißt, in einem gewissen Sinne, geistlich gesprochen, sind wir angekommen. Das heißt, wir tragen Verantwortung. Wir stehen nicht unter dem Gesetz wie kleine Kinder. Der Geist Gottes führt uns. Es ist ein Regime der Gnade. Das bedeutet es, in der Sohnesstellung zu stehen durch den Geist Gottes. Wir tragen Verantwortung. Wir können Entscheidungen treffen. Der jüngste Christ ist fähig, auf den Beinen zu stehen. Er muss heranwachsen. In einem gewissen Sinne, anders gesprochen, wäre er ein Kind, das stimmt. Aber von Gott aus gesehen ist er ein vollwürdiges Mitglied seiner Familie, ein Sohn beziehungsweise seiner Tochter in seiner Familie. Das ist die Sohnesstellung. Und wir sind dort Söhne und Töchter unseres lebendigen Gottes. Paulus geht so weit zu sagen, dass wir, und der Hebräerschreiber, dass wir seine Brüder sind. Natürlich mit Abstand. Er ist Gott in Menschengestalt, aber er ist uns ähnlich geworden, damit wir ihm ähnlich würden. Wir sind also über Jesus Gottes Söhne und Töchter geworden. Und das ist, was der Apostel Paulus hier uns nahelegt. Und wisst ihr, wenn uns das bewusst wird, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nun wirklich vollgültige Mitglieder der Familie Gottes sind, dann geht man ganz anders in den Tag in dieser Welt. Dann ist man viel besser imstande, auf die Arbeit zu gehen, auf die Schule, wo immer noch. Man geht mit dem Himmel in die irdische Verantwortung. Das sind Menschen, die leben im Himmel, während sie auf der Erde leben. In Vers 6 zeigt uns der Apostel, dass dieses alles Gnade ist, dass es so weit gekommen ist. Das ist alles Gnade, dass Gott an uns dachte in der Ewigkeit, dass er wusste, dass wir zu ihm kommen würden, dass er uns erlösen konnte, dass er uns zu seinen Söhnen und Töchtern bestimmen durfte. Das ist alles Gnade. Und die Gnade ist eine Äußerung der Liebe Gottes. Es gibt verschiedene Eigenschaften Gottes, die sind gefasst in der Liebe Gottes. Das sind Barmherzigkeit, Erbarmen, Gnade, Geduld und so weiter. Das sind alles Formen der Liebe. Und dass Jesus in die Welt kam, um uns zu erlösen, das ist bekanntlich die Gnade Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter. Das ist die offenbarte Gnade Gottes. Paulus schreibt an Titus, die Gnade Gottes ist offenbar geworden, sichtbar geworden in Christus Jesus. Und wir dürfen jetzt Kraft der Gnade Gottes in Christus seine Söhne und Töchter sein. Ja, jetzt kommt die Aufgabe, die ist hier schon genannt. So sollten wir leben zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Lesen wir die Verse 5 und 6 zusammen. Vers 5, er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten. Alles das zum Lobe der herrlichen Gnade, der Herrlichkeit seiner Gnade. Darüber lässt sich lange nachsinnen. Je mehr man das tut, je mehr wird einem die Gnade Gottes kostbar. Nichts haben wir dazu beigetragen. Unsere Aufgabe war nur zu antworten. Er hat seine Liebe uns geoffenbart. Er hat die große Entfernung zwischen Gott und uns zurückgelegt. Er ist zu uns gekommen, um uns zu Gott zu führen. Wir haben einfach Ja gesagt, in Buße und Glauben. Und er hat alles getan, das ist alles Gnade. Sein Werk ist es. Und das ist die große Herrlichkeit. Gott ist Herrlichkeit, herrlich in seiner Vergebung, in seiner Gnade uns gegenüber. Wenn du ein Schuldgefühl hast, darfst du mit dieser Schuld sofort zu Jesus kommen und seine Gnade in Anspruch nehmen. Denn du bist schon ein Kind Gottes und du weißt schon, er ist für mich gestorben. Du weißt, du bist gerechtfertigt. Du kannst jede Zeit Vergebung abholen für jede Sünde. Dass das nicht ein Freibrief ist, um weiter zu sündigen, das ist klar. Nein, wir sind befreit von der Sünde, um frei von der Sünde zu sein. Um nicht zu sündigen, sagt der Apostel Paulus. Aber Paulus weiß auch, dass eine gewisse Schwerkraft in uns liegt, eine Tendenz. Die Sünde ist noch in unseren Gliedern gleichsam und sie zieht uns. Wenn wir nahe bei Jesus leben, voll des Geistes sind, ist seine Kraft in uns und wir können widerstehen. Aber immer wieder werden wir doch schwach, versagen. Aber dann dürfen wir wieder gleich kommen und um Sündenvergebung bitten und wir dürfen weiter Frieden mit ihm haben. Das ist seine herrliche Gnade. Und nun sollen wir zum Lobe dieser Gnade leben. Wie tut man das? Auf zweierlei Weise. Die Bibel macht immer wieder klar, dass unser Leben für Gott zweierlei ist. Wir reden, wir handeln. Wort, Wandel. Mund, Hand. Petrus spricht von den Gnadengaben und von dem Dienst, den wir mit diesen Gnadengaben tun. Und er teilt sie auf in zwei Gebiete. Begabungen zum Reden, Begabungen zum Handeln. Jeder von uns tut beides. Aber der eine tut mehr durch Reden, der andere mehr durch Tat. Und so gibt es Lehrer und Diakone. Schon in der Gemeinde. Und das zieht sich durch unser ganzes Leben. Der Apostel Paulus will, dass wir zum Lobe der herrlichen Gnade da sind. Das erste ist, dass wir mit dem Munde Gott loben. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 13, dass wir das Lob und das Opfer der Lippen bringen sollen. Das Lob Gottes. Wir sollten schnell sein, Gott zu loben, Gott zu danken. Schnell sein zum Beten und in diesem Beten schnell sein zum Danken und zum Loben. Übrigens kennt ihr den Unterschied zwischen Preisen und Danken. Preisen tun wir oder loben tun wir, wenn wir einfach an Gott und sein Wesen denken. Wir loben ihn für das, was er ist. Wenn wir danken, dann danken wir für das, was er für uns getan hat. Zum Beispiel in seiner Gnade. Wir loben und danken, wir sind da mit den Lippen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Aber jetzt können wir zurückgehen zu Vers 4, wo er von der Erwählung sprach, das hängt ja alles zusammen. Und dort sprach er, das sagte er, dass wir erwählt seien, um heilig zu sein und tadellos in Liebe. In einigen Übersetzungen, ihr habt vielleicht eine Bibel, wo in Liebe zu Vers 5 gehört. Das wird verschieden übersetzt. Aber es scheint doch besser zu sein, die Wörter in Liebe zu Vers 4 zu ziehen. Es scheint auch mit dem ganzen Epheserbrief besser zusammenzuhängen. Deshalb spreche ich davon, tadellos in Liebe. Weil das wohl die bessere Übersetzung ist. Liebe ist die Hauptforderung Gottes an den Menschen. Das war so bei Adam und Eva. Das war so bei Israel. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Die Liebe fasste das ganze Gesetz zusammen, sagt Paulus. Die Liebe ist das Gebot, sagt Johannes, für uns als Kinder Gottes. Liebe ist das, was Gott ist. Und das, was er von uns, die wir ihm ähnlich sein sollen, erwartet. Und wenn er uns kostbar gemacht hat, uns verwandelt hat in sein Bild und wir Auserwählte sind gleichsam, dann will er, dass wir ihm ähnlich sind an dieser Stelle in Liebe. Und zwar tadellos, ohne etwas auszusetzen. Wie schnell kann die Liebe schwach werden? Und sie kann selektiv werden, das ja, das nicht. Es gibt Kinder Gottes, die lieben nur gewisse Kinder Gottes. Die anderen lieben sie nicht so sehr. Kennst du solche Liebe bei dir selbst? stellst du fest, dass da einige Christen sind, der innere Geist steckt sich etwas zurück, ja. Da streckt man seine Hand nicht so gern dahin. Petrus lehrt uns, dass wir eine Liebe haben sollten, die sich ausstreckt zum anderen, die spannkräftig ist, die Spannungen aushält. Das ist schwer. Aber dann kommt darauf an, ob wir bereit sind zu sterben. Und wenn du dich mit Christus gestorben hältst, dann wird es leichter zu lieben. Dann hältst du dich selbst für nicht existent. Du bist nicht da. Der Herr ist dein Sein. Du trittst zurück, nicht ich, sondern Christus. Wie Paulus sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Johannes der Täufer, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Wenn du dazu bereit bist, dann kann der Heilige Geist dir wieder Liebe schenken, echte Liebe. Das kann man lernen, das kann man erleben. Und es ist wunderbar, einfach ruhig zu bleiben, zu wissen, ich brauche den anderen nicht zu verändern, um ihn zu lieben. Gott hat uns geliebt, als wir noch todeswürdig waren. Römer Kapitel 5. Als wir noch fern von ihm waren, als wir seine Feinde waren. Und wir sollten weniger tun? Wir wollen ja Gott ähnlich sein. Dann wollen wir durch die Kraft des Geistes, der Liebe ist, und seine Liebe ist ausgegossen worden mit ihm in unseren Herzen, dann wollen wir uns Liebe schenken lassen. Übrigens heißt es, ausgegossen in unseren Herzen. Dritter Fall, nicht vierter Fall. Sie können Ihre Übersetzung kontrollieren, Römer 5, Vers 5. Sie ist ausgegossen worden in unseren Herzen mit dem Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Als wir zu Jesus Christus kamen, gab er uns seinen Geist. Und als dieser Geist in uns hineinkam, wurde er breit gegossen in unseren Herzen. Und nun will Gott, dass dieser Geist jede Ecke unseres Wesens ausfüllt. Wie ein Schwamm, der alles aufnimmt. Keine Pore bleibt leer. Überall will der Heilige Geist hineinsickern, in jede Ecke meines Denkens, in jedem Teil meines Tuns, meines Wesens, ausgegossen in unseren Herzen. Und dann können wir lieben, tadellos sein in der Liebe. Und so leben wir dann, nicht nur mit dem Munde, sondern auch mit der Tat, zum Lob der herrlichen Gnade Gottes. Weil Gott uns gnädig war, werden wir gnädig. Übrigens sagt der Text, dem Grundtext nach, dem Griechischen nach, in Kapitel 4 und 5, Ende Kapitel 4 und Anfang Kapitel 5 des Epheserbriefes, werdet, werdet. Nicht nur seid, wir sollen werden, um zu sein, ja, aber Gott gibt uns gnädigerweise Zeit zum Werden. Du darfst zugeben, dass du noch nicht so weit bist, aber du darfst dann werden. Das macht Hoffnung. Also, das ist Vers 6. Wir sind zum Lobe Gottes da. Dazu hat er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Dazu hat er uns erwählt gemacht. Hat uns herausgenommen, um so zu sein. Zum Lobe der herrlichen Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten. Das hat mich heute aufgehalten. Da bin ich stehen geblieben. Und dabei wollen wir jetzt ein wenig stehen bleiben. Ich will das nach einer kleinen Pause besprechen. Und dann wollen wir zu Vers 7 kommen. Aber wir könnten jetzt eine kleine Pause einlegen und vielleicht ein Vers oder zwei singen. Und dann machen wir weiter.